Und willkommen zurück zur Tech Briefing. Ich bin Lena Vogel.
Und ich Felix Hartmann. Heute schauen wir auf 5 Geschichten und die hängen erstaunlich eng zusammen. Am Anfang stehen 2 neue Frontiermodelle von OpenAI und Google, die gar nicht mehr für Einzelchat gebaut sind, sondern für lange, eigenständige Aufgaben. Und wenn Modelle agentisch werden, dann stellt sich sofort die Frage, wo arbeitet so ein Agent eigentlich?
Genau, und die Antworten darauf, die wir heute sehen, reichen vom Kalendertool bis zum ganzen Betriebssystem. Und dann, 3. Schritt, der Mensch muss ja trotzdem irgendwo im Loop bleiben. Das zieht sich durch alle heutigen Produkte.
Fangen wir bei den Modellen an. OpenAI hat GPT-6 Astra vorgestellt. Das ist ihr fähigstes Modell, laut eigener Beschreibung, für komplexes Reasoning, Software Engineering, Computer Use und wissenschaftliche Arbeit.
Was mich an Astra wirklich interessiert, sind 2 Dinge. Erstens Async Tool Calling und Midterm Steering. Das heißt, das Modell kann mehrstufige Agenten-Workflows durchziehen und man kann mittendrin eingreifen und den Kurs korrigieren, während es arbeitet. Ein Kommentator auf Product Hunt brachte das gut auf den Punkt, das fühle sich an wie ein echter Kollege statt eines Spielautomaten.
Und das zweite Ding?
Astra ist das erste OpenAI-Modell, das die Schwelle für sogenannte Critical Cybersecurity-Fähigkeiten erreicht. Fortgeschrittene Cyberfunktionen sind limitiert. Das ist eine sicherheitspolitisch interessante Einordnung, die OpenAI selbst kommuniziert.
Verfügbarkeit?
Der Rollout läuft über einen sogenannten Trusted Access bzw. Daybreak-Zugang zuerst, dann Plus, Pro, Business, Enterprise und die API in den kommenden Tagen. Der API-Preis liegt bei $10 für Input und 50 für Output pro Million Tokens im kurzen Kontext. Interessant war auch ein Hinweis vom Team, das ich zitieren will. Es gibt einen Banked Reset pro Tag, an dem man keinen Astra-Zugang auf dem bezahlten ChatGPT-Plan hatte. Das Team arbeitet also offenbar noch an der Ausrolle.
Das heißt, sie zeigen es erst, dann kommt der Zugang. Eine Community-Frage war da auch etwas spitz. Was ist eigentlich mit Product Hunts Regel, keine Pre-Release-Produkte auf der Startseite zu erlauben?
Ja, das wurde tatsächlich gefragt und wir wissen es nicht. Aber es zeigt, wie das Frontierrennen inzwischen funktioniert. Google hat quasi direkt geantwortet mit Gemini 3.8. Flash, dem 3. Flash-Drop, in 6 Wochen.
Und der ist bemerkenswert, weil er als Workhorse-Modell mit größeren Frontiermodellen mithalten will. Die Zahlen, die Google nennt, 73,7% auf DeepSWE, VAR 1.1 für langfristiges Software-Engineering, 89,4% auf Terminal Bench, 2.1, und 54,9% auf HLE Verified für mehrstufiges Reasoning.
Und der Preis ist derselbe Einführungspreis wie bei 3.7 Doppelpunkt 5 und 70 Cent und $3.75 pro Million Tokens bis zum 31. Dezember. Google sagt selbst, wie das geht, das Modell arbeitet einfach mehr. Auf komplexen Aufgaben macht es mehr Reasoning-Schritte und ruft Tools iterativ auf, manchmal auch mit mehr Tokens. Wer Token-Effizienz braucht, kann niedrigere Effort-Level nutzen oder bei 3.7. bleiben, das weiter unterstützt wird.
Google hat auch eine Cyber-Variante gebracht, den 3. August Flash Cyber für Trusted Defender, also Verteidiger, mit Fokus auf Schwachstellenerkennung und automatisiertes Patchen.
Und damit sind wir bei einem spannenden Muster. OpenAI sagt, ihr Modell ist an der Cyberschwelle limitiert. Google baut eine eigene Cyber-Variante für Verteidiger. Beide Labore treiben sich gegenseitig und beide bauen für lange eigenständige Aufgaben, nicht mehr für den Einzelchat.
Eine Community-Frage zu Astra hat mich aber ehrlich nachdenken lassen. Die Frage war, Midterm-Steering ist schön und gut, solange die Tool-Aufrufe noch nicht extern sind. Aber was, wenn ein Schritt schon draußen ist, eine Zahlung abgeschickt, eine Mail versendet, ein Telefonat klingelt schon? Kann man da noch steuern oder funktioniert Steering nur für Dinge, die den Sandbox-Bereich noch nicht verlassen haben?
Das bleibt offen. Darauf gibt es in unseren Quellen keine Antwort. Und diese Frage taucht in anderen Produkten heute immer wieder auf, merkwürdig oft sogar.
Denn wenn Modelle agentisch werden, brauchen sie Orte, an denen sie arbeiten. Und genau da setzen die nächsten 3 Produkte an, die auf 3 ganz unterschiedliche Weisen dieselbe Frage beantworten. Wie planen, kanalisieren und kontrollieren wir Agentenarbeit?
Nehmen wir Clockwork, das ist eine Mac-App. Und die Idee ist wunderbar simpel formuliert. Wenn ein Agent die Arbeit machen kann, gib ihm einen Arbeitstag, einen Slot im Kalender, ein Budget, Permission-Regeln und einen Bericht hinterher.
Der Macher, Vimox Shah, sagt, er hat Clockwork gebaut, weil er für Cloud-Kapazität bezahlt hat, die etwa 18 Stunden am Tag ungenutzt herumlag, während er dieselben Repo-Cores jede Woche von Hand wiederholt hat.
Die Details sind das eigentlich Spannende. Die Läufe laufen in einer macOS Seedbelt Sandbox und einem eigenen Git Worktree pro Lauf. Schreibzugriffe sind auf den Worktree beschränkt. Die Umgebung ist eine Allowlist SSH Agent Sockets und Provider Tokens kommen nie beim Agenten an. Riskante Schritte pausieren und fragen nach, statt still weiterzumachen. Und es gibt harte Budgetgrenzen in Dollar, Turn Limits und Zeit Limits, die vom Supervisor durchgesetzt werden, nicht von den guten Absichten des Modells, wie der Macher es selbst sagt.
Und was ich sehr respektiere, er nimmt sich die Grenzen selbst vor den Kasten. Die Läufe brauchen einen wachen Mac. Die App ist noch nicht notarisiert, man muss das Quarantäne-Flag von Hand löschen. Und es gibt nur Apple Silicon, vorerst.
Er macht auch einen Punkt, den ich selten bei so frühen Tools höre. Er sagt explizit, bitte nennt das nicht Open Source. Der Sandbox-Teil, die Credential Deny List und die Env Allow List sind APACHE-2.0 mit Tests, die tatsächlich ein Fake-Geheimnis in SSH und AWS-Ordner schreiben und dann behaupten, dass ein CAT im Sandbox-Kontext fehlschlägt. Der Rest der App ist Source Available unter proprietärer Lizenz. Er will lieber präzise als schmeichelhaft sein.
Die Community hat sehr konkrete Fragen gestellt, die den Kern treffen. Ein Nutzer fragt, wenn ein Agent mitten im Commit oder Rebase steckt und sein Zeitslot abläuft, lässt der Supervisor die Git-Operation zu Ende laufen? Oder schneidet er das Ding ab und hinterlässt einen halbfertigen Worktree? Und eine andere Frage, wenn der Agent um 2 Uhr nachts auf eine Freigabe wartet, stirbt dann der Slot oder hält er, bis ich Ja sage?
Auch gefragt Webhooks, also Dinge, die immer bei einem neuen Release laufen sollen, statt zu fester Zeit und wann es bezahlte Pläne gibt. Zur Erinnerung, Clockwork ist aktuell kostenlos, es gibt keinen bezahlten Tier. Diese Fragen sind alle offen.
Was Clockwork also macht? Es plant Agentenarbeit vorab in zeitlichen Slots mit Kontrolle. Inline geht einen anderen Weg. Inline ist eine Thread-basierte Chat-App, aktuell Beta für macOS und iOS, in der Agenten wie Teammitglieder mitarbeiten. Der Gedanke, Diskussion und Agenten-Output leben in Threads. Der Agent ist ein Kollege im Chat.
Und auch hier die bekannte Frage. Ein Kommentator fragt, was passiert, wenn ein Mensch mitten in einem laufenden Agententask in den Thread springt und die Richtung ändert? Sieht der Agent das als neuen Kontext im selben Thread und korrigiert sich? Oder muss jemand den Agenten abwürgen und von vorn neu prompten? Genau der Moment, sagt er, in dem solche Tools in der Praxis klobig werden.
Darauf haben wir keine Antwort, aber die Frage zeigt, sowohl bei Clockwork mit seinen Pausen und Genehmigungen, als auch bei Inline mit dem menschlichen Eingriff mittendrin, es geht immer um dieselbe Grenzlinie. Wann darf der Agent weiterlaufen? Wann greift der Mensch ein?
Und dann geht OmaKey DHAs Linux-Distribution nochmal einen Schritt weiter. Das ist ein Opinionated Linux-Desktop auf Arch, Häupland und Quickshell. In Version 4, genannt Quattro, wird es zum agenteneditierbaren Setup.
Die Logik dahinter ist eigentlich sehr hübsch. Linux hat alles immer über Dateien und Commands offengelegt. Das hieß früher mehr Arbeit für den Nutzer. Mit Agenten bedeutet das gleiche Design plötzlich, das System ist ungewöhnlich leicht zu inspizieren, zu verändern und zu reparieren. Die Formulierung aus der Diskussion finde ich stark. DHA kann starke Entscheidungen vorgeben, aber Agenten machen es viel billiger, mit ihm nicht einverstanden zu sein.
OmaKey liefert also eine komplette Keyboard-First-Workstation mit System-Themes, gepackten Updates und Coding-Agenten, die das Setup selbst umgestalten können. 3.7.800 Stars auf GitHub, das Repo zeigt Migrationen, Themes, sogar einen Snapshot-Mechanismus. Aber die kritische Frage aus der Community ist genau die, die man stellen muss, wenn ein Agent einen Teil der Konfiguration umschmeißt, während man wegschaut, und es ist subtil falsch, gibt es einen sauberen Weg zu diffen und genau das zurückzurollen? Oder verlässt man sich auf Dotfiles in Git und hofft, dass man kürzlich committed hat?
Das ist, sagt der Kommentator, im Grunde dasselbe Problem wie Agenten an Produktionssysteme zu lassen, nur auf den eigenen Desktop heruntergebrochen.
Halten wir fest, 3 Antworten auf dieselbe Frage. Clockwork kanalisiert Agenten über Zeit und Budget. Inline kanalisiert sie über Chat und Threads. OmaKey gibt ihnen das ganze System, aber alle 3 scheitern gerade an derselben Stelle. Kontrolle braucht Menschen, die prüfen und entscheiden. Und darum geht es im nächsten Thema.
Der Mensch im Loop und wie eng der Loop inzwischen geworden ist. 3 Produkte. Erstens Compliance by 12 Labs.
Das ist eine SaaS-Anwendung, die deine Videobibliothek gegen Regelpakete prüft, die dein Team schreibt, nicht 12 Labs. Es nimmt Footage auf, wendet die eigenen Compliance-Regeln an und liefert Reviewer-fertige Befunde mit Kontext, nicht nur einen Zeitstempel und ein Label.
Powered vom Pegasus-Modell, das erklärt, warum ein Moment gegen eine Regel verstoßen könnte, damit Reviewer in einer Queue annehmen, ablehnen oder annotieren können. Dazu ist NVIDIA's Synthetic Video Detector eingebaut. Das macht Framescoring für synthetische Medien. Es gibt unterschriebene Berichte und API-Zugang.
Simon Lecointe, Head of Field Engineering, hat erklärt, was das Problem eigentlich ist. Wenn Reviewer das ganze Video neu anschauen müssen, um KI-Flags zu validieren, was haben wir dann gespart? Compliance Review ist immer noch überwiegend manuell und jeder Markt bringt andere Regeln. Biolenses zu erkennen reicht nicht. Reviewer müssen verstehen, was passiert ist, in welchem Kontext und warum es unter der angewandten Policy zählt.
Das Team nennt ein konkretes Ziel: eine Reviewer-Ablehnungsrate von maximal 15%. Also weniger Zeit mit False Positives, mehr Zeit für Entscheidungen, die menschliches Urteilsvermögen brauchen.
Aber hier kommt der beste Kommentar, den wir heute gesehen haben. Ein Nutzer sagt: Diese 15% als False Positive Metric klingen vernünftig. Aber bei einem Compliance-Tool ist mir die andere Richtung viel wichtiger. Die Verletzung, die niemals geflaggt wird, sodass kein Mensch jemals auf den Clip schaut. False Positives werden irgendwann von einem Menschen in der Queue gefunden. False Negatives tauchen einfach nie auf. Und dann fragt er, gibt es eine Möglichkeit, das durchgewischte Material zu samplen, um zu sehen, was Pegasus verpasst hat? Oder hängt alles daran, dass das Regelpaket von vornherein vollständig ist?
Darauf gibt es keine Antwort in unseren Quellen. Aber es ist die perfekte Ausformulierung des Themas. Das Tool verengt den Loop, weil der Mensch nur noch die Flags sieht, nicht das Gesamte. Und je enger der Loop, desto wichtiger die Frage, was der Loop nicht zeigt.
Andere Kommentare fragten, wie leicht man Regeln für verschiedene Länder anpasst. Jeder Markt hat eigene Standards, das ist natürlich der Kern des Produkts. Regionale Packs adaptieren, Regeln editieren, Thresholds tunen, Versionen veröffentlichen, ohne auf 12 Labs warten zu müssen. Und eine Person fragte nach Regeln, die mehr vom Kontext abhängen als von dem, was sichtbar ist. Auch offen.
Vom Videobereich in die Organisationskultur. Snitch. Das ist ein Slack-Agent, der eine einzige Frage stellt. Wem reportest du an? Aus den Antworten baut er die Org-Chart. Kein HR-System, nichts auszufüllen.
Und die Umkehrung der Datenpflege ist der eigentliche Clou. Jeder füllt seine eigene Karte aus, statt dass HR ein veraltetes Diagramm pflegt. Wenn jemand neu ins Team kommt, fragt Snitch am ersten Tag. Wenn Angela in einem Meeting sagt, sie reportet jetzt an Oscar, sagt sie es Snitch. Und die Chart bewegt sich. Und Snitch flaggt auch Fehler, fehlende Manager, Reporting-Loops, den gelegentlichen zweiten CEO.
Wir haben bemerkt, dass die Website sogar Donda Mifflin als Demo-Workspace zeigt. Jim reportet an Michael Scott, Regional Manager. 3 Klicks, 9 Sekunden, letzte Org-Chart-Admin-Aufgabe, sagt die Marketingseite.
Und es hat etwas sehr Praktisches. Wenn ein Manager das Unternehmen verlässt und 3 Leute noch auf dem leeren Stuhl reporten, flaggt Snitch das und fragt sie nochmal, genau der Zustand, in dem jede Org-Chart nach ein paar Wochen steckt.
Preise: $19 pro Monat bis 50 Leute, $39 für einen und 50 bis 100, $59 für einen 101 bis 205 und 40 Tage gratis, ohne Karte. Alle Pläne enthalten dieselben Features.
Und wieder eine sehr scharfe Community-Frage. Die Wer-soll-das-Frage funktioniert am Tag 1, aber Monat 6, da mache ich mir Sorgen. Fragt Snitch nochmal nach, wenn jemand das Team wechselt oder driftet die Chart. Und eine andere. Was ist mit Dotted Line Reporting? Viele Leute in größeren Firmen reporten fürs Headcount an eine Person und für die eigentliche Tagesarbeit an eine andere. Kann Snitch 2 Antworten entgegennehmen oder erzwingt es eine einzige Antwort und nimmt einfach die erste, die getippt wird?
Offen. Die Frage des Drifts und der mehrfachen Reporting-Linien ist echt und Snitch muss sie noch beantworten.
Drittes Produkt in diesem Thema. Chalked für Mac. Die Idee ist, dass das Schwierige beim Antworten selten das Schreiben des Satzes ist, sondern das Rekonstruieren dessen, was man vereinbart hat, ob man Zeit hat und was die Person eigentlich braucht.
Chalked ist also eine Reply-Ebene. Es liest die sichtbare Konversation plus Kalender und Arbeitskontext und bereitet eine Antwort vor. Tab fügt sie ein, Fan gedrückt halten erlaubt, das gewünschte Ergebnis per Stimme zu ändern. Und nichts sendet sich selbst. Man reviewt und sendet selbst
Beispiel aus der Demo. Eine Person fragt, ob man Dienstag noch kann und nennt ein genehmigtes Budget. Chalked schlägt eine vollständige Antwort vor, die aus dem Kalender und einem aufgenommenen Commitment kommt. Dienstag um 2 funktioniert. Ich halte das überarbeitete Deck unter 42K und sende, sobald Jack absegnet. Fan gedrückt und daraus wird Dienstagmorgen.
Und der Kern des Produkts ist eigentlich das Gedächtnis. Aufgenommene Commitments behalten Quelle und Status. Wenn sich etwas ändert, kann Chalked den alten Eintrag ersetzen, statt beide als gültig zu behandeln. Es gibt auch Datenschutzdesign. Keine Screenshots, kein Screen Recording. Chalked liest das aktuelle Fenster über Accessibility. Der Text bleibt auf dem Mac.
Und die Kritik aus der Community ist präzise. Ein Nutzer sagt, Tab ist der riskante Teil. Wenn man eine Antwort tippt, ist man langsam genug, dass man nachprüft, was man tatsächlich vereinbart hat. Ein Tastendruck entfernt genau diese Pause. Der Fehlermodus, vor dem ich Angst habe, ist nicht eine schlechte Antwort, sondern eine gute mit falschem Datum drin, die schneller rausgeht als alles, was du von Hand geschrieben hättest. Alles, was aus dem Kalender oder einem alten Thread kommt, sollte einen Blick überleben müssen, bevor Tab irgendetwas tut.
Und die zweite Frage: Was passiert, wenn ein aufgenommenes Commitment veraltet ist? Muss man es selbst aufspüren und löschen oder altert es von selbst? Auch offen.
Was alle drei Produkte verbindet, ist dieser eine Gedanke: Der Mensch bleibt im Loop, aber der Loop wird enger. Bei Compliance sieht man nur Flags, bei Snitch tippt man eine Antwort, bei Chalked drückt man Tab. Die Entscheidung bleibt beim Menschen, aber der Rahmen, in dem er trifft, wird von der KI gesetzt.
Und das gilt auch beim Code. Nächstes Thema: Werkzeuge, die Entwicklung sichtbar machen. Erst Sidebranch, dann TrackMCP, dann ein kleiner Offline-Playground.
Sidebranch ist ein Git-basiertes visuelles Diffing-Tool. Man kann PRs aus der laufenden App heraus reviewen, einen In-Page-Widget öffnen, eine andere Branche wählen und dann im Splitscreen vergleichen. Loopback-only, keine Abhängigkeiten.
Der Macher erklärt den Kontext. Agentic Coding macht Entwicklung effizienter, Teams schicken tausende PRs. Und mit Evals und Verifikation nähern wir uns einer Welt, in der 99% der PRs komplett von Agenten geschrieben und reviewed werden. Aber dieses letzte Prozent, wo man selbst erleben will, wie ein Feature sich anfühlt, bevor man es freigibt, dort lebt Sidebranch.
Technisch, man installiert eine Chrome-Extension plus einen lokalen Sidecar-Daemon. Wenn man eine Branch im Widget wählt, baut sie in einem isolierten Worktree auf eigenem Dev-Server. Dein Arbeitsbaum, uncommitted changes inklusive, bleibt unberührt. Es gibt auch Blend- und Onion-Modi, in denen UI-Änderungen hervorgehoben werden. Und es ist Framework-agnostisch. Next, Vite, Django, Rails, alles, was HTTP auf einem Port beantwortet. Node-Built-Ins, keine externen Packages.
Die Community war beeindruckt, aber hat auch nachgehakt. Eine Person fragt: Kann man Agents ins Diffing einbinden, sodass ein Agent prüfen kann, ob es dem Agreed-Mock-Spec entspricht? Das ist eine spannende Richtung, aktuell aber nicht das Produkt.
Und zwei sehr konkrete Sicherheitsfragen. Eine Person mag Loopback-only und keine Abhängigkeiten, weil das die Security-Konversation für Kundenprojekte einfacher macht, aber fragt, wie viele Worktrees parallel laufen, bevor der Laptop aufgibt. Und ein anderer Kommentar ist noch tiefer. Loopback-only hält das Internet draußen, aber es hält nicht automatisch andere Dinge auf deinem eigenen Rechner draußen. Wenn der Daemon auf einem lokalen Port lauscht, um Worktree-Switches und Diffs zu servieren, was hindert einen anderen Tab oder lokalen Prozess daran, denselben Port zu treffen und Branch-Switches gegen Repos auszulösen, die er nicht anfassen sollte?
Das ist genau die Grenze, die man prüfen müsste, bevor man das auf etwas Client-nahes installiert. Und die Antwort bleibt offen.
Dann TrackMCP, das ist Google Analytics, bildlich gesprochen, für MCP-Server. Man fügt eine Zeile Code hinzu und dann sieht man, wer den Server nutzt, was die Leute versuchen, ob die Arbeit erledigt wird und wo man verbessern kann.
Der Macher Krishna sagt, er hat es gebaut, weil er immer wieder Leute gesehen hat, die MCP-Server gebaut haben, aber danach keinen klaren Blick hatten, wie sie genutzt werden. Die Fragen, die TrackMCP beantworten will: Wer nutzt den Server? Welche Clients verbinden sich? Was probieren Sie? Wo stoppt der Job?
Und das Beispiel auf der Website ist absolut fesselnd. Der Send-E-Mail-Tool versagt 94% der Zeit, obwohl die Antwort 200 okay aussieht. Der eigentliche Fehler ist ein Ease-Ear und ein Schema-Mismatch. Agenten probieren es dreimal und geben dann auf. Der Suggested-Fix ist so simpel wie: Akzeptiere auch einen String, nicht nur ein Array, Und TrackMCP sagt, die geschätzte Wiederherstellung liege bei ungefähr 2.100 Calls pro Woche.
Das ist eigentlich der Kern des Produkts. Manche Calls sehen erfolgreich aus, beenden aber nie die eigentliche Aufgabe. TrackMCP zeigt, wo ein Request hängt, retweet wird oder ohne Ergebnis endet. Es gibt auch ein Weekly Insight in Plain English, nicht nur ein Dashboard.
Die Community war begeistert, aber hat auch präzise Kritik. Eine Person fragt, macht es automatisch die Verknüpfung zwischen Toolcall und Outcome oder muss der Server das explizit instrumentieren? Eine andere Person fragt, loggt ihr nur Toolnamen oder auch Toolargumente? Argumente tragen viel Usertext, aber ohne sie ist wo stoppt der Job schwer zu beantworten. Das ist eine berechtigte Privacy-Frage, die offen bleibt.
Und noch eine Frage, die mir sehr nachgegangen ist. Was ich nicht sehen kann, ist, ob das Ergebnis überhaupt gut war. Ein Tool gibt 200 mit einem leeren Array zurück, der Agent macht weiter und antwortet trotzdem. Meine Success Rate sieht gesund aus. Die Antwort ist falsch. Das Signal, das ich will, ist, was in der nächsten Runde passiert. Hat das Modell denselben Tool nochmal gerufen, einen anderen genommen oder einfach ignoriert, was zurückkam? Das ist der Unterschied zwischen einem Server, der antwortet, und einem, der funktioniert.
Das ist die gleiche Art von Frage, die wir bei Compliance gesehen haben. Nicht der False Positive ist das Problem, sondern der Fall, wo alles grün aussieht und trotzdem nichts passiert ist.
Und drittes in diesem Thema, Offline.js Playground. Das ist eine Chrome Extension, ein simpler JavaScript Editor und Runner, der komplett offline funktioniert. Kein node.js, kein VS-Code, kein npm, kein Setup.
Der Macher Suman sagt, die Idee kam beim Vorbereiten auf ein JavaScript-Interview. Online-Playgrounds sind eigentlich erstaunlich ablenkend. Man öffnet den Browser zum Coden und das Internet ist gleich daneben. Offline-Editoren fühlen sich aber oft wie komplette IDEs an, wenn man nur was Kleines wollte. Also baute er was Leichtes in purem JavaScript ohne Frameworks und hat 2 MB gepackt.
Und die Community-Fragen zeigen die echte Grenze. Kann man Snippets gegen eine Library testen, also Lodash oder einen Fetch-Call? Oder ist es strikt Vanilla.js, JSON ohne Möglichkeit, was Externes reinzuziehen? Diese Grenze entscheidet vermutlich, ob es einen ganzen Browser-Tab mit Scratch-Code ersetzt oder nur einen Teil davon.
Und eine zweite sehr praktische Frage. Wo landen die Snippets und überleben sie einen Browser-Restart? Ein Kommentator macht den Punkt deutlich, wenn Snippets in chrome.storage.scmin.c liegen, stößt man an das Per-Item-Limit bei langen Dateien und der Write schlägt still fehl. Das ist das Worst-Case-Szenario für ein Scratchpad. chrome.storage.local umgeht das. Aber dann folgt nichts auf der zweiten Maschine und niemand exportiert etwas, bevor er etwas verliert. Ein geplanter Dump nach Downloads wäre mehr wert als der Export-Button.
Auch hier keine Antworten, aber es zeigt die Philosophie. Manche Tools setzen bewusst auf Ablenkungsfreiheit statt Funktionsumfang.
Und das letzte Thema ist eigentlich das Gegenstück dazu, Wissen aufbauen und teilen. Zwei Produkte, MyEye Academy und CMMs.
MyEye Academy ist eine rollenbasierte, laufend aktualisierte Eye-Trainingsplattform. Du gibst deine Rolle, Erfahrung, Ziele und Tools an und es baut dir einen personalisierten Lernpfad. Du lernst einen echten Workflow in einer 15-minütigen Follow-Along-Lektion, übst ihn in einem sicheren Simulator und dann wendest du ihn auf echte Arbeit an. Live auf iOS, Android und Web.
Die Gründerin Malika hat eine beeindruckende Background. Generative AI Black Belt bei Google Cloud, vorher Microsoft Cloud, jetzt auch Adjunct Faculty an Georgetown. Ihre Kernthese, Unternehmen kaufen AI-Lizenzen, sagen den Leuten nur benutze AI und lassen sie mit generischen Kursen und Prompt-Libraries zurück. Die Lücke ist nicht der Zugang, sondern die Adoption. Und AI-Lernen sammelt Content-Debt, Tools ändern sich wöchentlich, Kurse werden schnell ungenau. AI-Lernen muss wie Software gepflegt werden.
Und der Assistent heißt Amy. Der gibt Step-by-Step-Guidance, während man arbeitet.
Die Community-Fragen sind wieder scharf. Wie stellt ihr sicher, dass die Inhalte aktuell bleiben, wenn sich Tools fast täglich ändern? Und läuft der Simulator mit echten API-Umgebungen oder mit Guided Mock-Setups? Und was passiert, wenn jemand mitten im Lernpfad die Rolle wechselt? Eine Person fragt, was ist, wenn man Teacher und Founder gleichzeitig ist mit Mixed Career Paths?
Und die tiefste Frage kommt von einem Kommentator, der sagt, der Sprung von Amy, dass eine Person durch einen Checkpoint im Simulator führt, zu Amy, dass die Aufgabe mit ihr in echten Tools ausführt, laut einer Antwort oben, das ist der Punkt, den ich durchdacht sehen will. Ein simulierter Workflow ist sicher, weil es nichts Reales zum Zerstören gibt. Aber sobald Amy autorisiert ist, in jemandes echtem CRM oder Postfach zu arbeiten, ist das eine andere Risikokategorie als eine leicht veraltete Lektion. Ist das per Persona gescoped oder eine offene Designfrage?
Und darauf gibt es keine Antwort. Aber es ist wieder dieselbe Muster, das wir heute schon mehrfach gesehen haben. Simulator ist safe, Ausführung ist riskant.
Und das zweite Produkt in diesem Thema, CMNs, ein Kommentarsystem für jede Website. Threads, Moderation, Login, anonyme Kommentare, Markdown, Mentions, Emojis, GIFs. Man fügt es ein und sammelt Kommentare.
Der Macher sagt, Sie haben gesehen, dass viele Dokumentationsseiten Kommentare gebrauchen könnten. Direkt auf der Seite, damit Leute Issues melden, Fragen stellen oder Feedback geben, ohne woanders hin zu müssen. Und das Problem ist, dass das Hinzufügen und Pflegen eines Kommentarsystems Zeit und Infrastruktur kostet. Gleiches gilt für statische Websites und Blogs.
Und der beste Kommentar ist wieder ein Community-Mitglied, das weiterdenkt, Docs sind der richtige Einstieg, aber auch der härteste. Ein Kommentar, der eine Frage zum alten API beantwortet, sitzt für immer unter der neuen Seite und liest sich autoritativer als die Docs darüber. Der Thread wird still zu Fehlinformationen. Wenn ein Kommentar an die Version der Seite gepinnt werden könnte, an der er geschrieben wurde und ausgegraut wird, wenn sich die Sektion ändert, dann wäre das das Teil, für das ich bezahlen würde. Alles andere auf der Liste ist ein Widget, das wäre ein Produkt.
Andere Fragen aus der Community betreffen Spam, ob Moderation nur Yes-No ist oder mehr Kontrollen hat und ob Mentions für jeden funktionieren oder nur für Leute, die schon auf der Seite registriert sind. Bei anonymen Kommentaren plus Mentions klingt das nach einem echten Moderationskopfschmerz.
Und ein letzter Kommentar, der eigentlich auch für heute insgesamt gilt, ein leerer Commentbox auf einer Landingpage ist schlimmer als gar kein Commentbox. Die erste, die landet, setzt den Ton für alle danach.
Das ist ein guter Punkt, um abzuschließen. Was war heute das große Muster, Felix?
Ich denke, es ist diese eine Verschiebung. KI wird von etwas, das man fragt, zu etwas, das arbeitet. Und alles, was wir heute gesehen haben, Clockwork mit dem Kalender, Inline mit dem Chat, Omaki mit dem ganzen OS, Compliance mit der Reviewer Queue, Snitch mit der Org-Chart, Chark mit dem Tabdruck, Sidebranch mit dem visuellen Div, TrackMCP mit der Analytics, ist im Grunde dasselbe. Der Mensch bleibt im Loop, aber der Loop wird enger und die Fragen, die offen bleiben, sind immer dieselben. Was passiert, wenn etwas extern ist und nicht mehr zurückgerufen werden kann? Was passiert mit den Dingen, die der Loop nicht zeigt?
Genau, und vielleicht ist das der beste Takeaway für heute. Es ist weniger wichtig, wie groß die Modelle sind und wichtiger, wo sie arbeiten dürfen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Briefing.
Bis dann!